kannst. Du kannst jetzt aufhören zu suchen, hast dich nur selbst vermisst. Du bist doch hier, um zu scheinen. Komm, erinnere dich jetzt, du bist das Wunder, auf das du immer gewartet hast. Ist es jetzt Zeit, Vergangenes loszulassen? Und den Zauber.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Korneuburg. Mein Name ist Claudia Hofer. Ich muss gestehen, ich bin gerade sehr aufgeregt, da das heute das erste Interview ist, das ich führen darf. Es wird um das Thema Depressionen und Burnout gehen. Uns allen ist dieses Thema vermutlich schon in der einen oder anderen Form begegnet. Ich bin zu Gast bei Frau Magister Judith Kantor, einer Psychotherapeutin in Korneuburg. Liebe Frau Magister Kantor, ich begrüße Sie. Ich darf Sie nun bitten, sich selbst vorzustellen.
Auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön für die Einladung. Mein Name ist Judith Kantor, ich bin systemische Psychotherapeutin und biete in meiner Praxis Therapie für Einzelpersonen, Paare und Familien an. Ich habe selber sehr viel Bezug zum Bezirk Korneuburg, sowohl privat als auch beruflich. Ich habe 2018 meine Praxis in Korneuburg gegründet und bin jetzt seit Februar 2023 im Gesundheitszentrum Korneuburg West tätig.
Hör auf dein Herz und ruf ein Ja in die Welt.
Dann würde ich sagen, wir gehen gleich ins Thema, in medias res. Was ist ein Burnout und was sind die ersten Anzeichen dafür?
Burnout beschreibt einen Zustand tiefer emotionaler, körperlicher und geistiger Erschöpfung. Die Betroffenen konzentrieren sich schlechter, machen viele Fehler, manche verlieren die Energie für ihr Privatleben. Burnout wird meistens auf die Überforderung und Stress im Beruf zurückgeführt. Die Ursachen sind aber vielfältig und haben auch oft mit weniger Erholungszeiten, überzogenen Ansprüchen und dem dauerhaften Übergehen der eigenen Bedürfnisse und Grenzen zu tun. Also es kann wirklich jeden treffen und nicht selten liegt die wahre Überforderung im privaten Bereich. Zum Beispiel in der Pflege von Angehörigen oder in der Mehrfachbelastung durch die Mischung aus Beruf, Haushalt, Kinderbetreuung, Angehörigenarbeit und so weiter.
Du bist alles, was zählt. Sei bereit für dein.
Zu den Symptomen von Burnout zählen vor allem eben diese tiefe Erschöpfung, die spürbar ist, und dass die Betroffenen keine wirkliche Möglichkeit haben, innerlich abzuschalten und auch mal den Geist ruhen zu lassen.
Mhm, dieses Gedankenkreisen.
Ja, genau.
Und auch in der Nacht, man kann nicht schlafen.
Genau, man ist irgendwie dauernd aufgedreht, ja. Und es ist so rastlos und innerlich total unruhig. Mhm. Und das wirklich, ja, wie Sie sagen, den ganzen Tag, die ganze Nacht. Und charakteristisch ist natürlich auch, dass die Betroffenen sich ausgebrannt fühlen, wie der Name schon sagt. Und es kommt auch oft zu psychosomatischen Beschwerden. Das sind körperliche Beschwerden ohne erkennbare organische Ursache, zum Beispiel anhaltender Schwindel, Schmerzen, Verdauungsstörungen und dergleichen.
Das ist aber sehr ernst zu nehmen.
Absolut. Und oft wird das im ersten Moment verkannt oder es lässt sich einfach schwer einordnen. Es hängt aber mitunter durchaus mit eben psychischen Erkrankungen oder Zuständen zusammen. Mhm. Und das ist ganz wichtig, dass es auch abgeklärt wird. Mhm. Ansonsten sind häufige Symptome auch Leistungseinbußen, also die Konzentration wird schlechter, die Fehlerhäufigkeit nimmt zu. Und auch so eine gewisse Distanziertheit. Also im Beruf zeigt sich das dann oft durch das berühmte Dienst nach Vorschrift machen. So eine gewisse Wurstigkeit. Mhm. Ansonsten Schlafstörungen, Zynismus, innere Leere, das sind auch ganz typische Zeichen von Burnout, die viele Betroffene beschreiben.
Man zieht sich auch zurück.
Genau.
Aus dem sozialen Umfeld.
Richtig. Und zwar eben sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich. Mhm. Viele verlieren auch die Freude an Aktivitäten, die ihnen früher Spaß gemacht haben. Ja. Also dieser soziale Rückzug ist definitiv auch ein Anzeichen und auch sehr gefährlich, weil es natürlich dann auch die Möglichkeit nimmt, dass man zum Beispiel in einer Freundesrunde wieder auftankt.
Du wärst gern losgeflogen, hast dich nicht getraut.
Was ist jetzt eine Depression? Woran merke ich, dass ich eine Depression habe?
Bei einer Depression sind typische Anzeichen oder Symptome zum Beispiel die Antriebslosigkeit, eine niedergedrückte Stimmung, innere Leere auch. So wie wir vorher auch schon gesagt haben, der Verlust an Interessen oder an Freuden, die man sonst gerne hat im Alltag. Erhöhte Müdigkeit ist auch ein sehr typisches Anzeichen. Und darüber hinaus kommt es auch oft zu starken Selbstzweifeln, zu Schuldgefühlen, zu Konzentrationsstörungen und auch wieder zu innerer Unruhe.
Ist das auch so, dass man
oft traurig ist, ohne dass man eigentlich weiß, warum.
Genau. Also die meisten Betroffenen fühlen sich sehr niedergeschlagen, sehr gedrückt, sehr traurig und fragen sich vielleicht, okay, eigentlich ist ja alles in Ordnung in meinem Leben. Wieso bin ich denn so traurig? Ja. Wo ist denn das Problem? Und das lässt sich meistens gar nicht dann so gut greifen oder benennen. Mhm. Aber es ist so eine übergeordnete, eben traurige, niedergedrückte Stimmung, die dann auch in fast alle Lebensbereiche übergreift.
Wenn all die ausgetretenen Wege keinen Halt mehr geben, sei einfach nur du selbst und fange an zu leben.
Zusätzlich treten noch oft körperliche Symptome auf, eben wieder psychosomatische Symptome, zum Beispiel zusätzlich zu den zuvor genannten auch Herz-Kreislauf-Beschwerden, Kopf- oder Rückenschmerzen, Appetitlosigkeit oder auch umgekehrt gesteigerter Appetit. Das ist jetzt eine Auswahl an möglichen Symptomen. Die Palette ist tatsächlich sehr groß und auch natürlich sehr individuell.
Gibt es da wirklich einen Unterschied zwischen dem Zustand, ich bin depressiv und ich habe eine Depression?
Also ich spreche allgemein lieber von Depression als Diagnose und nicht davon, dass ein Mensch eine Depression hat oder depressiv ist. Weil der für mich relevante Unterschied liegt darin, dass ich eine Diagnose ja verändern kann. Zum Beispiel, wenn es im Rahmen der Therapie einen Genesungsfortschritt gibt. Und ich finde es außerdem sehr wichtig, dass man zwischen dem Menschen und der Diagnose unterscheidet. Weil eine Diagnose ist ja eben ein hoffentlich vorübergehender Zustand.
Aber eine Depression, die diagnostiziert ist, ist tatsächlich eine Krankheit.
Richtig.
Eine anerkannte Krankheit. Mhm.
Genau. Also im aktuellen diagnostischen Standard der Weltgesundheitsorganisation wird bei der Depression auch zwischen einer leichten, mittelgradigen und schweren Depression unterschieden.
Es ist jetzt Zeit, deine Masken abzulegen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen.
Burnout ist im aktuellen diagnostischen Standard noch nicht als Krankheit definiert, sondern als Risikofaktor für andere Krankheiten, wie eben zum Beispiel eine Depression oder auch eine Sucht, und wird über eine Zusatzzahl angegeben, wenn es um Diagnostik geht. Das heißt, diese beiden Begriffe, Burnout und Depression, sind nicht ident und sie hängen nicht unbedingt zusammen, sie können aber zusammenhängen. Also es kommt mitunter auch vor, dass zum Beispiel ein Betroffener sagt, er hat ein Burnout und tatsächlich steckt aber die Diagnose Depression dahinter. Da muss man auch genau hinschauen, weil zum Beispiel in der Wirtschaftswelt Burnout ein viel geläufiger und auch anerkannterer Begriff ist als Depression.
Wie ist das jetzt, wenn ich merke, ich bin depressiv, ich fühle mich niedergeschlagen, traurig, überfordert? Was kann ich tun, um nicht da noch weiter hineinzugleiten?
Also zum einen ist natürlich immer gut, wenn man sich professionelle Hilfe sucht. Das beginnt meistens beim Hausarzt oder eben bei einem ambulanten Psychotherapeuten oder bei einer ambulanten Psychotherapeutin. Man kann aber auch selber sehr wichtige Schritte setzen zur Selbsthilfe. Gerade bei Depressionen steht ganz oben auf der Liste Bewegung und Sport. Das ist extrem wichtig. Es tut sehr gut, wenn man da auch an der frischen Luft ist und in der Natur ist und ganz viel im Draußen ist. Dann das Zweite, was unbedingt oder was sehr empfehlenswert ist, ist einfach tatsächlich diesem sozialen Rückzug entgegenzuwirken. Also, dass man sich mit lieben Menschen trifft und auch immer wieder unter Leute geht. Und das alles ist mitunter sehr herausfordernd, weil gerade im Zuge einer Depression der Antrieb eher gering ist. Aber umso wichtiger ist, dass man sich da selber, soweit es möglich ist, auch aktiviert und auch auf eine geregelte Tagesstruktur schaut. Dass man gewisse Abläufe hat, dass man regelmäßig isst, dass man auch möglichst gesund ist, dass man ausreichend Wasser trinkt, dass man auf eine gesunde Schlafhygiene achtet. Also so eine gewisse Tagesbasis schafft. Mhm. Und was natürlich auch sehr empfehlenswert ist, sind das Lernen von Entspannungsübungen. Mhm. Ja, es gibt natürlich auch diverse lokale Selbsthilfegruppen, es gibt diverse Bücher auch, die man lesen kann, wo man auch gerade als Betroffener einiges draus ziehen kann. Bei Burnout spezifisch würde ich sagen, dass es wichtig ist, Pausen einzuplanen. Das reicht von kleinen Päuschen mit 5 Minuten bis hin zu tatsächlich größeren oder auch längeren Zeiten für die Erholung und für die Entspannung. Und es ist nicht nur die Anzahl und die Dauer der Pause entscheidend, sondern auch deren Gestaltung. Also wie verbringe ich denn diese Pause? Ist die Pause wirklich dann eine Pause? Zum Beispiel, indem ich eben das Handy weglege oder raus in die Natur gehe, an die frische Luft oder vielleicht Entspannungs- oder Atemübungen mache. bewusster mal vielleicht die Augen zumache und versuche, meine Gedanken einfach vorbeiziehen zu lassen.
Ich meine, ich habe selber die Erfahrung, du hast einfach einen vollen Tag. Du hast Kinder, einen Haushalt, du hast einen Freundeskreis und du gehst arbeiten. Da bleibt halt dann irgendwie keine Zeit für diese Pausen, für dieses mich zurückziehen und da in den Wald gehen, so schön es wäre. Aber wie schaffe ich das dann, dass ich dann wirklich, wo setze ich da an, was kann ich weglassen? Ich kann ja dann plötzlich nicht sagen, ich koche jetzt für meine Kinder nicht mehr.
Genau, das ist irrsinnig schwierig und diese Mehrfachbelastung, die wird dann auch oft zu einem Selbstläufer,
ja,
wo dann das Ganze so wirkt, als hätte ich gar keine Möglichkeit, da irgendwelche Räume zu schaffen. Wichtig finde ich, dass man kleine Schritte setzt, jeder kleine Schritt zählt. Und was auch ganz, ganz essentiell ist, dass man sich daran erinnert, auch gut auf sich selber zu achten. Und dazu möchte ich gerne eine Metapher bringen. Wenn Sie im Flugzeug sitzen, dann werden zu Beginn die Sicherheitsmaßnahmen erklärt. Und da hören Sie auch, dass wenn die Sauerstoffsättigung im Flugzeug eben zu gering wird, dann fallen diese Sauerstoffmasken runter und man soll diese benutzen. Und der entscheidende Teil daran ist, dass man zuerst die Sauerstoffmaske über das eigene Gesicht ziehen soll, bevor man anderen, zum Beispiel Kindern oder eben Bedürftigen, hilft, deren Sauerstoffmaske überzustülpen. Wieso? Ganz einfach, wenn ich selber nicht genug Sauerstoff habe, kann ich auch niemandem anderen eine Hilfestellung bieten. Und ich finde es ganz wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern, dass auch im Alltag dasselbe Prinzip gilt. Ich kann nur so lange für andere da sein, sei es die Kinder, die Arbeit, der Haushalt, wie auch immer, solange ich selber genug Energie und Kraft habe.
Und wie ist das mit dieser sogenannten Work-Life-Balance? Das ist ja auch ein Wort, das schon in aller Munde ist.
Ich glaube, da geht es auch darum, dass man eine Balance schafft zwischen verschiedenen Lebensbereichen. Und aus meiner Sicht ist da die Frage wichtig oder ausschlaggebend, was ist mir denn wichtig im Leben und wie viel Zeit und Energie will und auch muss ich für welchen Lebensbereich aufwenden. Also natürlich, wir gehen ja auch alle arbeiten, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Das darf man nicht außer Acht lassen. Zusätzlich geht es aber schon noch gut drauf zu schauen, was sind denn so die Werte in meinem Leben? Was ist mir denn wichtig? Wo investiere ich gerne mehr Zeit wo investiere ich gerne mehr Energie? Und passt dieses Verhältnis für mich?
Mhm.
Und das immer wieder zu reflektieren, finde ich extrem relevant, weil das verändert sich natürlich auch im Laufe des Lebens.
Mhm.
Wenn ich gerade in einer Phase bin, wo ich kleine Kinder habe, stehe ich mit der Work-Life-Balance ganz woanders, als wie wenn ich zum Beispiel vielleicht in jungen Jahren gerade in den Beruf einsteige.
Mhm.
Also das ist einfach sehr individuell zum einen und auch abhängig von der jeweiligen Lebensphase, in der man gerade ist.
Ja. Sie haben ja jetzt schon mehrfach erwähnt, sich professionelle Hilfe zu holen. Ich denke, da geht es jetzt um Therapie auch. Und ich weiß aber, es gibt ja so viele Therapien. Wohin gehe ich oder welche Art der Therapie nehme ich in Anspruch?
Also die professionelle Hilfe fängt dann meistens beim Hausarzt oder bei der Hausärztin an und eben auch idealerweise bei einem meistens ambulanten Psychotherapeuten oder Psychotherapeutin. Es gibt in Österreich über 20 anerkannte Psychotherapiemethoden.
Wow.
Wichtiger als die Methode ist aber die Passung zwischen Therapeut, Therapeutin und Klient und Klientin. Chemie muss stimmen. Wichtig bei der Psychotherapie ist, sie beruht auf Freiwilligkeit. Das heißt, niemand ist verpflichtet, Psychotherapie in Anspruch zu nehmen. Ich als Klient entscheide immer selber, erstens zu welchem Therapeuten ich gehe und zweitens auch, wie lange ich bleibe und ob ich mich dort wohlfühle oder nicht. Natürlich ist es zu meinem Vorteil, wenn ich auf die Fragen des Therapeuten oder der Therapeutin eingehe und diese auch im Sinne einer Ehrlichkeit zu mir selber beantworte.
Mhm.
Aber es braucht sich niemand davor fürchten, dass er irgendwie ausgefragt wird oder bloßgestellt wird, weil Psychotherapie ist genau zum Gegenteil da, nämlich dass es einen geschützten Rahmen gibt, wo auch eine gesetzlich geregelte Verschwiegenheit den Rahmen vorgibt, wo einfach klar ist, da dringt nichts an Dritte nach außen.
Mhm.
Und da kann ich als Klient oder als Klientin wirklich mich selber besser kennenlernen, Lösungen finden und einfach Raum und Zeit für mich haben.
Das heißt, ich kriege auch Ratschläge oder Tipps oder muss ich da jetzt dann selber meine Lösung finden?
Psychotherapie setzt schon voraus, dass ich auch selber sehr viel mitarbeite oder arbeite.
Okay.
Ja, Ich persönlich jetzt als Therapeutin bin mit Ratschlägen etwas vorsichtig und zurückhaltend, ganz einfach, weil ich den Klienten oder die Klientin als Experte und Expertin seiner oder ihrer selbst ansehe. Das heißt, niemand kennt die Person so gut wie sie selbst. Psychotherapie dient aber dazu, dass man gemeinsam einfach nach Möglichkeiten und nach Lösungswegen forscht. Und das eben anhand von bestimmten Techniken und anhand von Fragen, da neue Ideen entstehen. Das heißt, man hat eine Begleitung, man ist da eben auch in gewissem Maße angeleitet. Aber es ist wichtig, dass man einfach selber da gut in sich reinspürt, was passt denn für mich und wie möchte ich denn den nächsten Schritt oder auch vielleicht größer gedacht mein ganzes Leben gestalten.
Jetzt ist ja dann immer wieder das Thema, auch Medikamente zu nehmen. Und da haben ja sehr viele Menschen eine ganz große Abneigung dagegen. Ab wann ist es ratsam, Medikamente zu nehmen? Und was muss ich wissen, wenn ich diese Medikamente nehme?
Also das gilt jetzt wirklich sehr individuell und in Absprache mit einem Facharzt oder einer Fachärztin für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin zu klären. Grundsätzlich ist es ratsam, dass wenn sehr ausgeprägte depressive Symptome da sind, zum Beispiel eben eine sehr starke Antriebslosigkeit oder innere Leere, oder auch bei Schlafstörungen, dass man schon über den Einsatz von Medikamenten nachdenkt bzw. sich eben informiert. Ich vergleiche das gern mit einer Krücke, die man zum Beispiel nach einer Knieoperation in Anspruch nimmt. Da könnte man mehr oder weniger ohne Krücke gehen, aber eigentlich ist es sehr ratsam, diese Krücke zu nehmen. Inwiefern das Sinn macht oder inwiefern Medikamente indiziert sind, das gilt es wirklich sehr individuell anzuschauen.
Und dann habe ich noch eine Frage, die mir auch immer wieder irgendwie über den Weg läuft. Was genau ist jetzt ein Psychotherapeut, eine Psychotherapeutin, ein Psychiater, eine Psychiaterin und eine Psychologin? Wer hat welche Funktion? Und wohin gehe ich?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich auch selbst sehr oft höre. Es gibt im Prinzip zwei wesentliche Unterschiede. Das eine ist die Ausbildung und das andere ist die Tätigkeit. Beginnen wir mal mit einem Psychiater oder einer Psychiaterin. Psychiater oder auch Fachärzte für Psychiatrie genannt, haben Medizin studiert und sich danach dann eben auf das Themengebiet von Psychiatrie und psychotherapeutischer Medizin spezialisiert. Das sind auch diejenigen, die tatsächlich Medikamente verschreiben dürfen. Das ist die einzige Berufsgruppe von den genannten. Und eine psychiatrische Behandlung umfasst eben körperliche, soziotherapeutische und auch psychotherapeutische Maßnahmen. Die Psychiaterinnen und Psychiater arbeiten sowohl in privaten Praxen als auch in psychiatrischen Kliniken. Psychologinnen und Psychologen haben eben Psychologie studiert und haben dann meistens noch eine Zusatzausbildung zum klinischen und Gesundheitspsychologen absolviert. Sie sind meistens im Bereich von Diagnostik oder eben Forschung oder in spezialisierten Bereichen tätig und machen auch psychologische Beratung. Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen haben eine eigene Berufsausbildung durchlaufen, die mindestens 6 Jahre dauert. Und sie sind diejenigen, die dann tatsächlich auch die Behandlung durchführen.
Dann sage ich nochmal herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut, hier bei Ihnen Gast zu sein.
Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken. Freue mich sehr, dass ich über diese Themen sprechen durfte. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass einfach auch mehr über psychische Gesundheit und alle damit verbundenen Fragestellungen gesprochen wird. Ja, und vielen Dank, dass Sie da heute mit diesem Interview einen sehr wichtigen Beitrag leisten.